Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 11. September 2024. Eben ist das Fernsehduell zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Kamala Harris im amerikanischen Fernsehen beendet worden. Eine intensive Debatte. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Für mich der oberflächliche, der allererste Eindruck, Donald Trump, sehr vital. Seine 78 Jahre waren ihm überhaupt nicht anzumerken. Er hat ja etwas abgenommen in den letzten Jahren, sieht ziemlich windschnittig aus und hat da einen Punkt nach dem anderen, einen Treffer nach dem anderen landen können. Meines Erachtens die Glaubwürdigkeit oder eben die Unglaubwürdigkeit der Biden-Regierung angegriffen. Kamala Harris als Exponentin dieser Regierung da wirksam dargestellt. Dann natürlich die aus seiner Sicht und auch aus meiner desaströse Wirtschaftspolitik angeprangert. Dann diese konzeptlose und auch nicht aufgehende Außenpolitik war ein riesiges Thema. Gelegentlich waren die Auseinandersetzungen sehr intensiv, der Tonfall scharf, aber als ich da im deutschen Fernsehen die Kommentare gehört habe, ja, Trump habe regelrecht ins Mikrofon geschrien, das habe ich anders wahrgenommen. Ich fand das sachlich, wenn auch konfrontativ. Und für meine Begriffe, für mein Empfinden, Donald Trump hier mit klaren Vorteilen, aber es ist kein Geheimnis, meine Sympathien liegen da klar beim früheren Amtsinhaber. Ich kann mit den Demokraten in der heutigen Verfasstheit nicht viel anfangen oder gar nichts. Auch der permanente Moralismus, der Versuch von Kamala Harris, ihren Widersacher da als Rassisten darzustellen, das wirkt auf mich nur noch ermüdend und erschöpfend, sozusagen Ausdruck, Eingeständnis eines Mangels an besseren Argumenten. Etwas ausführlicher dann in der internationalen Ausgabe. Mal sehen, ich weiß ja nicht immer, bevor ich eine Sendung aufzeichne, wie lange ich dann über ein Thema sprechen werde. Das hängt immer auch vom Fluss der Assoziationen ab, die da in meinen Hirnwindungen stattfinden zwischen den Synapsen. Kommen wir auf die Schweiz, was sind da die wichtigsten Nachrichten? Ich glaube, Migrationskritik ist jetzt, analysiert die NZZ, zum neuen Mainstream in Bern geworden. Das Thema, das noch bis vor wenigen Jahren, ja wenigen Monaten höchste Polarisierung erzeugte, sozusagen eine elektrische Spannung in der Luft, das ist jetzt durch gewissermaßen, mehr oder weniger alle sind sich einig, dass es so nicht weitergehen kann, dass man gegensteuern muss, dass der permanente Zustrom von Leuten in die Schweiz, die hier nichts zu suchen haben, die sich nicht integrieren wollen, es kommen zu viele, es kommen zu falsche, es kommen zu viele, es kommen die Falschen, das ist nun tatsächlich ein weit verbreitetes Bewusstsein und in dem Sinn eine jetzt für alle Außenstehenden erfreuliche Nachricht, dass hier eben der ideologische, der religiöse Gehalt dieser Migrationsdebatte allmählich etwas zurückgeht und der Pragmatismus einzieht. Das große Verdienst hier, muss man erwähnen, darf man nicht verschweigen, liegt bei der SVP. Also die SVP ist ja die Partei, sozusagen die Avantgarde der Migrationspolitik, die erste Partei in der Schweiz, die den Mut aufgebracht hat und aber auch die Klarsicht mit Konzepten, auch mit dem Hinweis auf die Missstände, sich unbeliebt zu machen. Da hat sie sehr viel Prügel eingesteckt, aber eben das ist in der Politik so, wenn man in die Opposition geht, muss man Gegenwind hinnehmen können, muss man diese Vorteile verkraften. Migrationskritik jetzt Mainstream in Bern, schreibt David Biener. David Biener übrigens, der NZZ-Bundeshausredaktor, wird ab 1. Dezember dieses Jahres die Inlandredaktion der Weltwoche verstärken. Ich freue mich sehr auf diesen Transfer. Biener, für mich einer der talentiertesten und besten jungen Inlandjournalisten. einer der besten Bundeshauskorrespondenten, die derzeit in der Schweiz wirken. In der grünliberalen Partei tut sich ein Graben auf im Fall Ameti, ja, der Fall, der steile, der jähe Absturz dieser einstigen Vorzeigepolitikerin löst da Stürme aus, Entrüstungsstürme, Inquisitionsstürme. Und auch ich muss sagen, meine Damen und Herren, ja gut, also im Luftpistolenkeller von Frau Ameti geht es finster zu und her, was sie da geritten hat, als sie glaubte, auf einem Kunstkatalog mit Ikonenbildern auf den feuern zu müssen. Das müsste einmal psychoanalytisch erforscht werden, sozusagen. Auch ein schlagendes Beispiel für die Nicht-Integration einer jungen Schweizerin mit Migrationshintergrund. Man könnte da eine ganze interessante Fallstudie im Wortsinne aufschreiben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also diese Empörung, diese Entrüstung, jetzt auch dieses permanente Beschwören religiöser Gefühle, Entschuldigung, Freunde, also das scherbelt auch gewaltig. Die gleichen Kreise, die nach meinem Empfinden bis jetzt also nicht sehr viel auf religiöse Gefühle gegeben haben, die im Gegenteil, die gejubelt haben, wenn irgendwo wieder ein Künstler ein christliches Symbol verhunzt hat, oder zum Beispiel gibt ja ein ganz berühmtes Kunstwerk, der Papst von einem Meteoriten erschlagen, das wurde ja auch international abgefeiert, auch bei uns. Ich meine, die haben ja alle an dieser supersäkularen und ja auch zunehmend intoleranten Stimmung der Verweltlichung mitgewirkt, und wer möchte jetzt da die Sanja Ameti ans Kreuz nageln, weil sie vielleicht dachte, diese sehr ehrgeizige, ja vielleicht auch von ihrer blinden Ambition in die Irre getriebenen Politikerin, vielleicht dachte sie mit so einer ja ganz steilen Provokation dabei ihren Anhängern im Säkularmilieu punkten zu können. Kritik selbstverständlich, die Instinktlosigkeit kolossal, sie hat sich disqualifiziert natürlich, ich gehörte auch nie zum Fanclub von Sanja Ameti. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen gemeinsamen Auftritt in Bern. Da ist sie mit massiver Verspätung angetreten, ohne sich natürlich zu entschuldigen. Noch in einer schicken Armee-Uniformjacke, hatte dann einen Text vorbereitet, alles aufgeschrieben, und kaum hat sie da eingegriffen, fing sie an, auf mich loszugehen, und sie bezeichnete mich damals als den Feind im Innern, den man entsprechend zu behandeln habe. Also ich habe mich gewundert, dass sie da auf ein Bild von Jesus gefeuert hat und nicht auf ein Bild von mir, nach ihren Aussagen in Bern. Also ich bin da nicht im Kreise ihrer Anhängerschaft anzusiedeln. Trotzdem finde ich, dass sie das jetzt nicht verdient hat. Das ist die gnadenlose Cancel Culture, die jetzt leider auch in der Schweiz um sich greift. Fast etwas wie im protestantischen Zürich, als sie auch die protestantischen Abweichler zum Teil in der Limmat versenkten, die Kritiker jetzt, die Inquisitoren gegen Ameti scheinen auch im Begriff zu sein, da einen Scheiterhaufen nach dem anderen aufzuschichten. Ihnen rufe ich zu, lasst christliche Nächstenliebe walten. Auch die Kunst des Verzeihens und Vergebens muss geübt werden. Sie hat keinen Atombombenangriff auf das Großmünster orchestriert. Sie hat auch nicht Geld gestohlen oder einen Menschen umgebracht, um Himmels Willen. Nein, es ist eine Entgleisung irregeleiteter politischer Eitelkeit, die ich hier vor allem am Werk sehe. Und vermutlich hat die Schweiz größere Probleme als dieses nun doch die Medien sehr bewegende Ereignis und auch die Partei. Aber man liest, man hört, dass es jetzt da auch Gegenstimmen gebe gegen diese, Zitat, Zerstörung eines Menschen. Sanja Ameti, hören wir, müsse inzwischen Polizeischutz in Anspruch nehmen. Strafanzeigen sind ebenfalls schon abgeschickt worden. Deutschland. Die Asylpolitik auch da im Zentrum der Agenda. Die Deutschen haben ja die Grenzkontrollen jetzt verschärft, weisen zurück. Ich habe Filme, Fernsehsendungen gesehen in den deutschen Kanälen, wo sie die Schweizer kritisieren. Die Schweizer würden da einfach unbesehen Migranten durchwinken. Das müsse man natürlich sofort stoppen und diese Migranten zurückschicken. Also Deutschland suspendiert jetzt einfach die Schengen- und Dublin-Regeln, die EU-Verträge. Und da erinnere ich einfach daran, wie gerade die Deutschen auf die Schweiz losgegangen sind, als man bei uns damals die Masseneinwanderungsinitiative verabschiedet hat. Ich war damals im deutschen Fernsehen, hart aber fair, diese berühmte Runde mit Ralf Stegner. In der Demokratie ist der Bürger der Chef und nicht der hochbezahlte Politiker. Das war ja ein Statement, das damals von mir viral ging. Nun, damals wurde die Schweiz und stellvertretend auch ich geprügelt, weil wir eben diese Masseneinwanderungsinitiative angenommen haben. Es wurde als riesiger Skandal bezeichnet, dass die Schweiz da ihre Zuwanderung wieder selber steuern wollte. Daran erinnern sich die Deutschen nicht, vor allem auch diese Politiker. Und unter den damaligen, eben unter den Linken, waren die prononciertesten Kritiker der Schweiz. Und heute plötzlich, willkürlich, führt man Grenzkontrollen ein. Haben sie jahrelang gesagt, sei unmöglich, rechtlich gar nicht gegeben. Dann sagt die Innenministerin Faeser, so, ab heute geht das. Da fragt man sich natürlich als Außenstehender, wo ist da die Ordnung, wo ist die klare Linie? Ist in Deutschland, auch in Deutschland, alles von der Willkür der Politiker abhängig? Kann man überhaupt noch irgendetwas glauben, was sie einem sagen, wenn sie beteuern, man könne rechtlich nichts machen? Dabei steuern sie dann von einem Tag auf den anderen um. Da gab es ja dann noch einen großen Migrationsgipfel in Deutschland. Der ist allerdings von der CDU verlassen worden, mit der Begründung, dass die Regierung nicht bereit sei, entschlossen genug gegen die Migration vorzugehen. Also jetzt plötzlich reden alle wie die AfD in Deutschland, als sie gemerkt haben, dass ihnen bei den Wahlen die Fälle davon schwimmen. Nichts wirkt auf Politiker so sehr, so stimulierend, könnte man sagen, wie der drohende Machtverlust. Ukrainische Armee, Desertionen, schlechte Moral, melden unsere Zeitungen heute Morgen. 19.000 Wehrdienstverweigerer allein im Jahr 2024, Millionen sind ausgewandert. Mir fällt auf, dass es sehr viele junge Ukrainer auch in der Schweiz gibt, im wehrfähigen Alter. Präsident Zelensky hat ja auch schon gesagt, die müsse man zurückbringen, die sollen zurückkommen. Sagt ja auch sehr viel aus, wenn die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, zu kämpfen, was ich natürlich verstehen kann, dieser Krieg, und das ist ja das Fürchterliche, der muss enden. Und zum Glück schwenken allmählich auch die Verbohrtesten, aber nicht die Verbohrtesten, aber einige der Verbohrten schwenken ein, plädieren für Verhandlungen. Hoffen wir, dass es früher oder später dazu kommen wird, um diesen sinnlosen Krieg. Viele Kriege sind sinnlos. Man kann sagen, die meisten Kriege sind sinnlos, aber das ist sicher einer der sinnlosesten in letzter Zeit, dieser Krieg in der Ukraine. Turmbau zu Basel, der Pharma-Multi, das große Unternehmen, die glorreiche Schweizer Traditionsunternehmung Roche, baut ein neues Forschungszentrum, eines der teuersten oder vielleicht sogar das teuerste Gebäude der Welt. 1,2 Milliarden Franken kostet das. Und ich muss Ihnen sagen, bei solchen Nachrichten beschleicht mich immer ein etwas ungutes Gefühl. Ich mag es Roche natürlich gönnen, dass es sich so einen Tempel, einen Palast der Forschung leisten können. Das ist großartig. Sie müssen zuerst einmal in die Lage kommen, als Unternehmen 1,2 Milliarden Franken für ein Gebäude ausgeben zu können. Das alleine ist ja ein unglaublicher Erfolgsausweis. Gleichzeitig lesen wir aber von gewissen Schwierigkeiten von Roche, dass das eben nicht so optimal läuft wirtschaftlich. Da der Severin Schwan, der frühere Chef, der sich auch politisch sehr stark engagiert hat, pro EU-Beitritt, Schweiz im weitesten Sinne, institutionelle Verträge und so weiter, immer etwas in diese Richtung gedrückt. Severin Schwan, sein geschäftlicher Track Record offensichtlich da nicht ganz über alle Zweifel erhaben. Und jetzt also dieses Forschungszentrum Turmbau zu Basel, das könnte natürlich auch als Sinnbild der Hybris, der Überheblichkeit gewertet werden. Der Berner Unternehmer Jobst Wagner Rehau, eine ganz bedeutende Firma, man sieht deren Produkte auch in Deutschland, Kabelverschalungen etwa bei den S-Bahn-Zügen von Rehau, also ein ganz großer Schweizer Konzern, kann man sagen, ein mittelständisches Unternehmen, aber eben eines jener Unternehmen, die weltweit Furore machen, ohne dass sie eigentlich so bekannt sind. Jobst Wagner, ein sehr liberaler Berner Unternehmer, sehr angenehm im Umgang. Ich kenne ihn, ein freundlicher, kluger Mann. In eben europapolitischer Hinsicht teilen wir nicht alle Auffassungen, gehen da die Meinungen auseinander. Und jetzt hat er eine Studie finanziert, eine Studie machen lassen, wo er feststellt, auch 10 Millionen Einwohner würde die Schweiz verkraften. Also mit anderen Worten, willkommen 10 Millionen Schweiz. Natürlich verkraftet die Schweiz 10 Millionen Zuwanderer. Du kannst vermutlich auch 20 Millionen Zuwanderer in die Schweiz hineindrücken. Aber die Frage ist, wollen wir das? Der Mensch verkraftet noch vieles. Ich meine, du kannst in der Not, kannst du in den schwierigsten Situationen überleben. Der Mensch ist ein Survivalist, ein Überlebenskünstler. So sind wir ausgestattet worden, so sind wir beschenkt worden durch unsere natürlichen Gaben. Aber das kann doch nicht der Referenzpunkt sein. Verkraftet die Schweiz? Ja, wir verkraften das selbstverständlich. Ich verkrafte es auch, 3 Wochen nichts mehr zu essen oder 3 Tage kaum mehr einen Tropfen Wasser zu trinken, wenn ich durch die Wüste krieche. Das verkrafte ich irgendwie auch. Ich verkrafte auch Kriege. Ich kann auch in einem Konzentrationslager eine gewisse Zeit überstehen können und so weiter. Da gibt es ja gewaltige Geschichten, herzerwärmende, berührende, fürchterliche, herzzerreißende Geschichten. Aber die Frage ist doch nicht, ob wir das verkraften, lieber Jobst Wagner. Die Frage ist, ob wir das wollen, ob wir das unseren Kindern hinterlassen möchten. Und das ist immer die falsche Gegenüberstellung. Ja, man darf doch nicht gegen Zuwanderung sein wegen den Fachkräften. Wir sind doch angewiesen auf diese Mitarbeiter. Ja, das sagt ja gar niemand. Selbstverständlich brauchst du eine Zuwanderung, aber eben eine dosierte, eine auf die Bedürfnisse des Landes abgezirkelte und eben nicht einfach so ein flächendeckendes da herbeiströmen jenseits jeder Kontrolle. Fernsehduell, darüber haben wir gesprochen. Komme nachher auf die entsprechende Debatte noch zurück. Und in Österreich ist mir aufgefallen, das wird es in der Schweiz auch thematisiert, Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, der da wirklich nach dem Kanzleramt greift, er hat diese FPÖ nach ganz schwierigen Zeiten wieder nach oben gebracht. Und für mich ist dieser Herbert Kickl eine der ganz interessanten Politikerpersönlichkeiten in Europa. Er ist natürlich auch ein scharfer Oppositionsmann, aber das ist genau das, was ich von einer Opposition erwarte, dass sie mit Unerbittlichkeit den Finger auf die Wunde legt. Und ich finde auch die vielen Positionen, also die, die mir bekannt sind, ich blicke auch nicht über alles, überblicke nicht alles von der FPÖ, aber das sind ja Positionen, liberal-konservative Positionen, die werden ja dieser Verketzerung überhaupt nicht gerecht, die man auch jetzt über die Partei immer wieder verbreitet hat. Aber eben das nützt sich ab, das verfängt auf Dauer auch nicht mehr. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran. Ich freue mich. Bis gleich.